Ich möchte euch was erzählen von der Prüfung, die gute Freunde von uns durchzustehen hatten. Wir haben von guten Freunden vor vielen Jahren, also meine Frau und ich, eine E-Mail bekommen und die lautete wie folgt. Wir müssen uns darauf einstellen, dass unser Kind mit einer wesentlichen Behinderung auf die Welt kommen wird. Wie schwerwiegend diese sein wird, lässt sich derzeit nicht sagen. Viele Kinder mit dieser Erkrankung sind als Neugeborene nicht lebensfähig. Wir schreiben euch das nicht, um euch zu beschweren, sondern zu eurer Information und mit der Bitte, dass ihr uns und unser Baby im Gebet unterstützt. Wir nehmen die Situation aus Gottes Hand, der keine Fehler macht. Auf welche Weise er seine Herrlichkeit zeigen möchte, wissen wir nicht. Ich finde diese E-Mail bis heute sehr beeindruckend. Ich würde sagen, sie ist irgendwie herzzerreißend beeindruckend. Und weil ich die Schreiber dieser E-Mail kannte, wusste ich, dass das kein Lippenbekenntnis ist. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie mich diese Mail vor Jahren als Jesus-Nachfolger und als Pastor sehr herausgefordert hat, weil ich mir die Frage gestellt habe, was muss ich denn verinnerlicht haben, um im Fall der Fälle in einer solchen Prüfungssituation so reagieren zu können, wie unsere Freunde. Weil mir damals klar wurde, um auf einen solch leidvollen Hammerschlag in dieser Weise zu reagieren, muss ich irgendwie vorbereitet sein. Aber wie? Ich habe mir die Frage gestellt, wie bereite ich die Menschen in meiner Gemeinde, die Gott mir anvertraut hat, wie bereite ich sie vor auf solche Situationen? Wie bereite ich mich vor? Wie bereiten wir uns vor auf solche oder ähnliche Situationen? Was müssen wir verinnerlichen, um Bewährungsproben dieser Art zu bestehen? Es geht heute Morgen jetzt in dieser Session um Prüfungsvorbereitung. Und ich habe keine Ahnung, warum ihr euch freiwillig einem solch unerquicklichen Thema stellt. Vielleicht waren die anderen Säle schon voll. Keine Ahnung, darum geht's. Und wir beschäftigen uns damit anhand der Bibel. Es wird also wirklich eine Bibelarbeit, eine Predigt. Und ich möchte euch gerne den Text lesen, der ganzen Sache zugrunde liegt. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt bitte auf den 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. iPhone geht auch, Bibel in Papier ist besser, sage ich den Studenten. Aber das ist eine andere Geschichte. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 7. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Das ist das Wort Gottes. Weil wir keinen Beamer haben und keine PowerPoint und gar nichts, hier ist das Gerüst für euer Gehirn, ja, für die nächsten knapp 35 Minuten. Drei Dinge. Es geht erstens um die Unausweichlichkeit von Prüfungen. Es geht zweitens um die Hoffnung in Prüfungen. Und es geht drittens um den Zweck von Prüfungen. Also die Unausweichlichkeit von Prüfungen, die Hoffnung in Prüfungen und der Zweck von Prüfungen. Und bevor wir uns den Text ein bisschen genauer anschauen, müssen wir zunächst mal verstehen, dass Prüfungen, Schwierigkeiten und Leid im Leben eines Christen unvermeidbar sind. Und das wird deutlich durch einen kurzen Vorgriff hier in unserem Text auf Vers 6. Dort schreibt Petrus: Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Und das Erste, was uns hier auffällt, ist, dass Petrus nicht sagt, ja, falls das mal zufällig passiert, wovon wir aber nicht ausgehen, Gott bewahre, sondern er sagt, dann wenn. Also er achtet es für normal. Es wird in aller Regel passieren. Dann, wenn es passiert, dann sollt ihr vorbereitet sein. Also wundert euch nicht drüber. Und das Wort, das hier in der NGÜ mit Prüfung übersetzt wird, hat ein relativ breites Bedeutungsspektrum. Das kann Versuchung bedeuten, das kann Anfechtung bedeuten. Es geht im weitesten Sinn um Bewährungsproben und um Leiden. Und es ist relativ spannend, wenn man Autoren liest, die sich mit dem Thema Leid und Leiden beschäftigen, egal ob es Christen sind oder säkulare Autoren. Die stellen im Prinzip alle das Gleiche fest und sagen, es hat in der Geschichte keine Zeit gegeben, in der Bewährungsproben, Prüfungen und Leid als so unnormal betrachtet wurden wie in unserer Zeit. In den meisten Abschnitten der Geschichte und in den meisten Kulturen, soweit ich das überblicken kann, waren leidvolle Situationen und Anfechtungen relativ normal. Sie wurden als normal angesehen. Man könnte ein bisschen platt sagen, die Menschen wussten, dass das Leben hart ist und dass das Leben brutal sein kann und dass das Leben schwere Erfahrungen beinhaltet. Leiden waren normal. Heute haben wir extrem große Schwierigkeiten mit Leid, mit Bewährungsproben, mit Prüfungen. Und die Frage ist, warum? Und ich glaube, die naheliegendste Antwort ist, weil wir in einer säkularen Gesellschaft leben, die uns auf allen Kanälen vermittelt, dass du das Glück und die Erfüllung und das, was du dir wünschst, im Hier und Jetzt erreichen musst. Warum? Weil es außer dieser Welt nichts anderes gibt. Auf allen Werbekanälen wird uns klargemacht, Gesundheit und Komfort und Wohlstand, du brauchst es jetzt und am besten gleich und sofort, weil du nur diese eine einzige Chance hast. Es gibt keine zweite. Aber in den meisten Kulturen vergangener Zeiten und in anderen Teilen der Welt bis heute, egal welche Religionen da vorherrschend sind, meistens ist man davon ausgegangen oder geht davon aus, dass diese Welt nicht alles ist. Dass nach dem Tod noch was kommt. Aber wir im Westen, wir erwarten von dieser Welt alles. Und wenn dann die Gesundheit wegbricht oder der Komfort oder der Wohlstand, dann verlieren wir alles. Und ich glaube, deshalb ist unsere Gesellschaft so schnell im Panikmodus angesichts einer Pandemie, angesichts einer Energiekrise, angesichts von Kriegen vor unserer Haustür. Natürlich alles schlimme Dinge, aber wir geraten in Panik, weil es unsere eine einzige Welt ins Wanken bringt, die wir haben. Wenn wir uns die Situation in diesem Text anschauen, dann ist klar, die speziellen Schwierigkeiten der Empfänger, die hatten offensichtlich was damit zu tun, dass diese Gruppe von Christen damals in Kleinasien, der heutigen Türkei, Fremdkörper waren in ihrer Gesellschaft. Und zwar nicht so Fremdkörper wie Bayern-Fans im VfB-Fanblock. Dann ist man auch Fremdkörper und es ist nicht so clever, das zu machen. Aber es geht hier noch ein bisschen tiefer. Es geht eher so in die Richtung dessen, was wir eben aus Laos gehört haben. Man ist Fremdkörper in einer Gesellschaft, weil das Leben dieser Christen durch die Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus komplett auf den Kopf gestellt wurde. Ihre Werte haben sich verändert. Und das brachte sie in Konflikt und Spannung mit der Umgebungskultur. Und die Folge davon war Verfolgung. Was da genau los war, wissen wir nicht, aber das reichte sicher von Verleumdung über Ausgrenzung, über Diskriminierung, körperliche Angriffe bis hin zur Aussicht auf ein Martyrium, ein Tod für Christus. Und jetzt thematisiert Petrus das in seinem ersten Brief in Kapitel 4 ein bisschen ausführlicher, diese Dynamik der Christenverfolgung. Ich erlaube mir heute, ausgehend von diesem Text, die Anwendung ein bisschen breiter zu machen. Luther übersetzt hier mit mancherlei Anfechtungen. Ja, was uns deutlich machen muss, hier geht es um Anfechtungen im weitesten Sinn. Das kann eine schwere Krankheit sein, das kann der Verlust eines lieben Menschen sein, das können Krisen in der Familie genauso sein wie die unvermittelt auftretende geistliche Depression. Das können emotionale und seelische Grenzerfahrungen sein, bei euch in der Schule, im Studium, auf der Arbeit, genauso wie die Konfrontation mit der eigenen Sünde, mit Schuld und Scham. Und natürlich können mancherlei Anfechtungen auch alles beinhalten, was wir zurzeit an Unsicherheit, an Einsamkeit, an Anfechtung erleben in unserer zerschundenen Kriegs- und Pandemiewelt. Und der Punkt hier ist, dass Petrus voraussetzt, dass solche Prüfungen ganz einfach Teil des normalen Lebens sind und dass Christen nicht immun davor sind. Prüfungen sind auch, ich würde sogar sagen, gerade für Christen Teil dieses Lebens. Sie sind unausweichlich, sie gehören dazu. Und Gottes Wort, ihr Lieben, verheißt uns an keiner Stelle ein schmerzfreies Leben. Und deshalb sollten wir ein schmerzfreies Leben auch nicht erwarten. Und ihr könnt ja mal kurz drüber nachdenken, also mir fällt keine halbwegs prominente biblische Figur ein, von der wir irgendwas Ausführlicheres wissen aus Gottes Wort, die ein schmerzhaftes Leben geführt hat. Mir fällt keine ein. Dieser Text hier im ersten Petrusbrief ist eingebettet in einen breiten Strom biblischer Theologie, der uns deutlich macht, das christliche Leben funktioniert nach einem ganz bestimmten Fahrplan. Das christliche Leben funktioniert nach einem ganz bestimmten Fahrplan und dieser Fahrplan geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Und wenn ihr fragt, warum ist es so oder warum muss es so sein, dann ist die Antwort relativ einfach. Weil wir einem Herrn folgen, der genau diesen Weg gegangen ist. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Es ist Teil unserer christlichen DNA, würde ich sagen. Ein Leben zu leben, das auf die ein oder andere Art und Weise mal mehr, mal weniger tief, durch Leiden, durch Schmerz zur Herrlichkeit führt. Und deshalb, und ich sage das so offen, finde ich es zutiefst beunruhigend. Und ich würde sogar sagen, unglaublich schädlich, dass in manchen christlichen Kreisen man davon ausgeht oder sagt, es ist das höchste Ziel im Leben eines Christen, schon jetzt Leiden und Schmerz und Krankheit auf jeden Fall zu vermeiden. Es ist weder biblisch und es ist seelsorgerlich extrem schädlich. Nichts in Gottes Wort, aber auch gar nichts deutet darauf hin, dass wir erwarten sollten, dass wir ohne Schmerz in großem Wohlstand und Komfort der ewigen Seligkeit entgegencruisen. Nichts. Sondern Jesus sagt in Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst. Ihr werdet traurig sein. Es ist nicht die große Ausnahme, sondern es ist Teil dessen, was euch erwartet. Ich sage es euch ganz offen. Das ist Jesus. Wundert euch nicht, schreibt Petrus ein bisschen später in seinem Brief, wundert euch nicht über Nöte, denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Also wir sollten nicht überrascht sein, wenn Schwierigkeiten, wenn Krisenzeiten, wenn Prüfungen kommen. Aber, und das ist mein erster Punkt hier, wir sollten vorbereitet sein. Versteht ihr, es muss eine Vorbereitung in uns stattfinden. Wir müssen das verinnerlichen, bevor Prüfungen kommen. Ich kann nicht dann, wenn die Prüfung, wenn die Bewährungsprobe über mich hereinbricht, dann mal anfangen, irgendwie theologisch drüber nachzudenken, wie ich das zu sortieren habe. Es ist viel zu schwer. Die Bewährungsprobe wird schwer. Umso wichtiger ist es, dass ich vorbereitet bin. Und das gilt für banale Prüfungen in der Schule, im Studium, genauso wie für die tiefgreifenden existenziellen Bewährungsproben des Lebens. Und das bringt uns zweitens zur Hoffnung in Prüfungen. Also was muss uns denn, um bei unserem Thema hier der Jumiko zu bleiben, was muss uns denn erfüllen, damit wir bestehen können in der Prüfung? Petrus sagt, da gibt es ein paar ganz entscheidende Dinge, die uns innerlich tief bewegen sollten, um in Prüfungen zu bestehen. Es gibt schwerwiegende theologische Wahrheiten, die jetzt nicht nur für irgendwelche Cheftheologen an der Uni, an der Hochschule, an der Bibelschule wichtig sind, sondern für jeden von uns. Theologie hat Auswirkungen auf unseren Glauben. Das ist nichts für den Elfenbeinturm irgendwie abgehoben. Theologie prägt uns. Und Petrus würde sagen, wir brauchen bestimmte theologische Wahrheiten, um Schwierigkeiten zur Ehre Gottes standhaft zu durchleiden. Auch wenn am Ende manche Wunden und manche Narben bleiben, da müssen wir ganz realistisch sein. Also letztlich sagt Petrus hier im Text Folgendes. Er sagt, als erwählte Kinder Gottes lebt ihr jetzt ein neues Leben, eine neue Existenz, eine neue Identität. Ihr seid von Neuem geboren und zwar hineingeboren in eine neue Hoffnung. Und diese neue Hoffnung ist keine fragile, zerbrechliche, ja, vielleicht wird es irgendwann wieder besser Hoffnung, alles wird doch vielleicht irgendwie wieder gut, sondern er sagt, es ist eine sichere Hoffnung. Wörtlich steht hier eine lebendige Hoffnung. Und offensichtlich war Petrus, so wie ihr, ein aufmerksamer Predigtzuhörer. Der hat nämlich den Predigten Jesus sehr genau zugehört. Und die scheint er im Ohr zu haben hier, als er diesen Brief schreibt. Denn Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, Matthäus 6, 19 und 20, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Und Petrus sagt jetzt hier, Freunde, eure Hoffnung ist ein Erbe, das nie von Motten und Rost zerfressen wird. Sondern ihr habt ein Erbe, das sicher ist, das unvergänglich ist, das makellos ist, das nie seinen Wert verlieren wird. Vers 4. Ich scherze manchmal mit meinen Eltern, die sind schon ein bisschen älter. Und wenn die sich dann mal wieder irgendwas gegönnt haben, so im Alter, ne, eine Reise oder ein Restaurant besucht, dann sage ich, hey, ihr verprasst mein Erbe. Was ist mit euch los eigentlich? Na? Vater, ihr seid wie Motten und Rost. Ja? Was ist los? Für die Erstleser des ersten Petrusbriefes war die Rede vom Erbe wahrscheinlich noch ein bisschen existenzieller als für mich, für uns. Erbe hatte damals meistens etwas mit Land zu tun, mit Heimat. Und der Punkt ist jetzt hier, dass die Erstleser des ersten Petrusbriefes nicht nur im übertragenen Sinne fremd waren, weil sie Christen waren und deswegen nicht mehr so in die Gesellschaft reingepasst haben, sondern sie waren vermutlich sogar tatsächlich Heimatvertriebene, also ihre Heimat entwurzelt und dann im Römischen Reich irgendwo in Kleinasien neu angesiedelt. Das heißt, sie hatten ihre Heimat zurückgelassen und damit auch ihren Erbbesitz, ihren Landbesitz. Und in diese Situation hinein schreibt Petrus diesen Brief jetzt und sagt, Leute, ihr habt vielleicht euer irdisches Erbe verloren, aber ihr habt ein viel besseres Erbe. Gott gibt euch ein viel, viel besseres Erbe, eine neue himmlische Heimat, in der ihr erbberechtigt seid. Ihr seid Bürger einer neuen Heimat und ihr werdet dieses Erbe in vollem Umfang in Empfang nehmen. Gott hält es für euch bereit. Und wenn ihr einen Text noch vor euch habt, dann ist da davon die Rede, dass Gott uns für dieses Erbe bewahrt. Und das ist theologisch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gott bewahrt das Erbe für uns Und während wir vertrauensvoll an ihm festhalten, bewahrt er uns für das Erbe. Beides. Gott bewahrt das Erbe für uns. Er sichert es uns zu und er sagt, ich werde dich bewahren für das Erbe. Und das heißt, während wir jetzt noch manche Prüfung und Schwierigkeit zu bestehen haben, bewahrt Gott uns, bis wir irgendwann, sagt Petrus, endgültig zu Hause sind. Wenn wir das in Vers 5 ausdrückt, unser Heil, unsere Rettung in ganzem Umfang sichtbar wird. Jetzt noch nicht, aber irgendwann. Und die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, wie kann der gute Petrus im Angesicht von Prüfungen und Schwierigkeiten so sicher sein, dass sich diese Hoffnung erfüllt? Das ist doch die entscheidende Frage. Woher wissen wir, dass das stimmt? Und die Antwort, die Petrus gibt, ist, wir wissen es aufgrund der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist seine Antwort. Petrus würde sagen, die Hoffnung, die wir in der Gegenwart haben, die blickt voraus auf das sichere Erbe in der Zukunft, aber sie ist verankert in der Vergangenheit. Okay, das müssen wir kurz sortieren. Die Hoffnung, die du heute hast, die blickt voraus auf das Erbe in der Zukunft, aber sie ist verankert oder verwurzelt in der Vergangenheit, in der Auferstehung, im Tod und der Auferstehung Jesu, die schon passiert ist. Und das wird, glaube ich, ein bisschen greifbarer, wenn wir uns kurz vor Augen führen, wer der Autor dieses Briefes ist. Seht ihr, für Petrus war die Auferstehung der große Gamechanger seines Lebens, die alles verändernde Realität. Ich habe mir in den letzten Jahren angewöhnt, zumindest versucht, den Karsamstag ein bisschen bewusster zu erleben. Das ist ja so ein komischer Tag, oder? Der Tag zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Ich weiß nicht, was ihr am Karsamstag macht. Ne, irgendwie schwäbische Kehrwoche nochmal oder was weiß ich, nochmal einen Rasen mähen oder irgendwas. So, aber es ist ein komischer Tag nach dem traurigen Karfreitag, der fröhliche Ostersonntag und dazwischen so ein merkwürdiger Brückentag. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie hat sich dieser Tag angefühlt für Petrus? Also der erste Karsamstag. Wie hat er sich angefühlt? Was für uns so ein Brückentag ist, muss für Petrus ein brutal schmerzhafter, dunkler Sackgassentag gewesen sein. Jesus am Kreuz gestorben, alle Hoffnung am Ende, alles auf eine Karte gesetzt, offensichtlich alles dabei verloren. Und ich stelle mir vor, wie Petrus diese qualvollen Stunden konfrontiert war mit seiner eigenen Rückgratlosigkeit, mit diesem bitteren Schmerz, ich habe Jesus verleugnet. Ich stelle mir vor, dass er das Krähen des Hahns wie so ein Tinnitus im Ohr hatte die ganze Zeit. Und dann kommt der Ostermorgen, der Sonntag, und dann erkennt die Story im Johannesevangelium, Vollsprint zum Grab, ja, der Blick hinein, das Grab ist leer, Jesus irgendwie weg, später am Tag dann die Begegnung mit dem Auferstandenen, Vergebung, Wiederherstellung und auf einmal war das komplette Leben von Petrus ein anderes. Kompletter Gamechanger. Die Auferstehung macht aus dem verzweifelten Petrus einen mutigen Apostel. Die Auferstehung Jesu macht aus dem rückgratlosen Petrus, versteht ihr, aus dem Petrus, der in der Prüfung durchgefallen ist. Wer von euch ist schon mal in der Prüfung durchgefallen? Ja. Herzlich willkommen. Petrus ist durchgefallen. Ein in der Prüfung durchgefallener Versager wird nach der Auferstehung zu einem standhaften, leidensbereiten Bekenner. Und dieser Petrus, und das ist der zweite wichtige Punkt, dieser Petrus, der sagt uns, weiß ich, wie ihr euch auf normale Prüfungen vorbereitet, in der Schule, im Studium, wo auch immer. Aber er sagt, die Prüfungsvorbereitung für die existenziellen Prüfungen eures Lebens, die sehen so aus. Ihr müsst lernen, die Augen eures Herzens zu öffnen, damit ihr das seht, vor eurem inneren Auge, was ich mit meinen realen Augen gesehen habe, nämlich den lebendigen, auferstandenen Christus. Also findet Wege in eurem Alltag, den auferstandenen Christus anzuschauen, über ihn nachzudenken, über ihm und seinem Wort zu meditieren, euch neu an ihm zu freuen, zu genießen, eurem Herzen zu sagen, dieser Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, sagt Petrus, kann er und wird er fürsorglich an unserer Seite sein, mitten im Feuer des Leidens. Und wenn Petrus hier von Feuer spricht, dann verwendet er hier eine der biblischen Lieblingsmetaphern für Prüfungen und Leiden. Feuer. Und das bringt uns drittens und zum Schluss zum Zweck der Prüfungen. Seht ihr, der veränderte, mutige, leidensbereite Petrus schreibt in Vers 6, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Und wir denken, ganz ehrlich, Petrus, du hast einen an der Klatsche. Also du schreibst verfolgten Christen allen Ernstes, ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, mitten in eurer Verfolgungssituation. Ich stelle mir vor, ich hätte auf diese eingangs erwähnte E-Mail meinem Freund zurückgeschrieben, ihr habt doch allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln angesichts dieser Bewährungsprobe. Also es wäre seelsorgerlich nicht so klug gewesen, nicht angemessen, nicht weise, beinahe unmenschlich. Also was ist hier los? Wie kann Petrus es wagen? Seht ihr, es ist wichtig zu sehen, Petrus sagt hier nicht, Freunde, Prüfungen und Schwierigkeiten sind total freudige Ereignisse, ja, alles easy, stellt euch einfach nicht so an. Es ist nicht das, was er hier sagt, sondern er sagt, Leute, was ihr braucht, ist das größere Bild. Und das will ich euch deutlich machen. Und das größere Bild ist folgendes. Wer in Prüfungen lernt, seinem Vater im Himmel zu vertrauen, für den erfüllen Prüfungen einen guten Zweck. Wer in Prüfungen lernt, seinem Vater im Himmel zu vertrauen, für den erfüllen diese Prüfungen einen guten Zweck. Warum Gott konkrete Leiden und Schwierigkeiten in unserem Leben zulässt, können wir in den allermeisten Fällen nicht sagen. Und ich warne sehr davor, allzu kurzschlüssig irgendwelche Kausalzusammenhänge herzustellen, weil das und das in deinem Leben passiert ist, deswegen mutet Gott dir jetzt dieses oder jenes zu. In den allermeisten Fällen können wir das nicht sagen und sollten uns sehr davor hüten, hier zu schnell irgendwelche voreiligen Schlüsse zu ziehen. Aber eine Sache betont Petrus hier ganz grundsätzlich und die gilt, nämlich dass leidvolle Prüfungen aus Gottes Perspektive zu etwas Gutem führen sollen. Das gilt. Leidvolle Situationen in deinem Leben sollen aus Gottes Perspektive zu etwas Gutem führen und das hilft uns, Prüfungen besser einzuordnen. Vers 7. Denn diese Prüfungen, schreibt Petrus, geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre bringen. Mit anderen Worten, das Feuer des Leidens kann, das ist zumindest Gottes Intention, seine Absicht, das Feuer des Leidens kann in unserem Leben die Funktion eines Schmelzofens übernehmen. Und wenn ich das richtig sehe, dann hat ein Schmelzofen genau zwei Aufgaben, die miteinander zusammenhängen. Ein Schmelzofen hat zwei Aufgaben, nämlich erstens reinigen und zweitens prüfen. Reinigen und prüfen. Unser Glaube, ihr Lieben, ist verunreinigt. Wisst ihr warum? Weil wir unsere Hoffnung allzu oft auf irgendwelche anderen Dinge setzen, aber nicht auf Gott selbst. Unser Glaube ist verunreinigt, weil wir das Glück unseres Lebens allzu oft von anderen Dingen abhängig machen. als von Gott selbst. Und das Feuer des Leidens entlarvt das und fängt an, reinigend zu wirken an der Stelle. Und außerdem prüft das Feuer des Leidens unser Glaubensbekenntnis. Das ist mir nochmal neu aufgegangen, als ich angefangen habe, mit meinen Kindern den Heidelberger Katechismus zu lernen in der Kinderversion. Ich weiß nicht, ob ihr Katechismen kennt. Das ist ja so diese Glaubenslehre, immer Frage und dann Antwort. Und der Heidelberger Katechismus aus dem Jahr 1563, der enthält eine allererste Frage ganz am Anfang. Was ist unser einziger Trost im Leben und im Sterben? Also, was ist unser einziger Sinn, unser einziger Halt, unsere Hilfe im Leben und im Sterben? Ne? Und dann sagt mein 8-jähriger Sohn als Antwort, weil er das gelernt hat, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern unserem Gott. Ne? Und dann lernst du es so und denkst so abends am Bett so, mein lieber Sohn, du hast keine Ahnung, was du da sagst. Ne? Schön, dass du es auswendig gelernt hast, du hast keine Ahnung. Bis mir irgendwann Jesus die Augen geöffnet hat und gesagt hat, Philipp, weißt du eigentlich, was du da bekennst? Und dann weitergedacht, woher weiß ich denn, ob das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, wenn ich sage, mein einziger Trost im Leben und im Sterben ist es, dass ich nicht mir selbst gehöre, sondern meinem Herrn. Woher weiß ich, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass mein Glaube diesen Tiefgang, diese Echtheit, diese existenzielle Dimension hat? Woher weiß ich das? Ohne, dass mein Glaube in dieser existenziellen Weise im Feuer des Schmelzofens geprüft wurde. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich weiß es näherungsweise dann, wenn mein Glaube geprüft wurde, auch im Feuer des Leidens. Und deshalb gehört es zu deiner Prüfungsvorbereitung anhand des 1. Petrusbriefes, dass du dich heute daran erinnern lässt von Gottes Wort, dass Gott auf geheimnisvolle Weise seine Absichten mit dir verfolgt, durch Bewährungsproben und gerade in schweren Zeiten. Dein Glaube, der gereinigt und auf seine Echtheit geprüft wurde und dadurch Tiefgang gewonnen hat, ist extrem wertvoll in Gottes Augen. Petrus sagt, dein geprüfter Glaube ist wertvoller als geläutertes Gold. Und wenn du das verinnerlichst, dann gewinnst du innere seelische Ressourcen, um dich trotz schwieriger Umstände und sogar inmitten von schmerzhaften Prüfungen zu freuen. Bitte nicht missverstehen, weder Petrus noch ich wollen damit sagen, dass Prüfungen auf die leichte Schulter zu nehmen sind. Sie sind zu beklagen, sie sind zu durchleiden, sie sind mit Gott zu durchringen. Und Gott hält unsere Klage aus, unseren Schmerz, unsere Trauer. Es geht hier nicht um eine Banalisierung oder Bagatellisierung von Leiden, sondern es geht um die Frage, wie dringen wir durch zu dieser tiefen Glaubensfreude, von der Petrus hier redet. Weil Gott sagt, dein geprüfter Glaube ist mir unfassbar wertvoll. Seht ihr, als unsere Freunde während der Schwangerschaft die Nachricht einer wahrscheinlichen Behinderung ihres Kindes bekamen, waren sie inmitten von Klage und Schmerz und tiefer Traurigkeit doch vorbereitet auf diese Prüfung des Glaubens. Weil sie wussten, dass in einer von Sünde und Zerbruch gezeichneten Welt Prüfungen und Schwierigkeiten unvermeidbar sind. Und sie konnten vertrauensvoll bestehen, weil sie keine unsichere Hoffnung hatten, sondern eine lebendige Hoffnung durch ihren Glauben an den lebendigen Christus. Sie haben geschrieben, auf welche Weise er seine Herrlichkeit zeigen wird, wissen wir nicht. Ganz viele Fragezeichen. Aber ihre Hoffnung war lebendig. Sie haben daran festgehalten, dass, um es mit Paulus in Römer 8 zu sagen, die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Und wer das im Glauben erfasst, der kann standhaft bleiben. Der kann zitternd, oft zitternd und weinend unklagend, aber immer wieder auch mit einer übernatürlichen Freude an der Hand seines Herrn Jesus seinen oder ihren Weg gehen. Und übrigens nochmal, es ist ein Weg, den Jesus für uns, für dich schon gegangen ist. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Und wir gehen diesen Weg getragen von Gottes Zusagen, die in den übersetzten Worten eines ganz alten Liedes How Firm a Foundation so klingen. Wenn durch tiefe Wasser ich heiße dich gehen, sollst du nicht versinken, sollst feste du stehen. Ich lass dich nicht fallen, ich bleibe dein Teil, ich wende dein Unglück in Segen und Heil. Wenn durch Feuers Flammen dein Wandel soll sein, soll dir meine Gnade genügen allein. Du wirst nicht verbrennen, ich bin dir stets hold. Ich nehme deine Schlacke und läutre dein Gold. Ob Satan auch droht und sein Heer dich anficht, ich bleibe dein Heiland. Ich lasse dich nicht. Lass uns beten. Lieber Vater, dein Wort sagt uns, dass die Nöte, die wir jetzt durchmachen, nur eine kleine Last sind und bald vorübergehen. Dein heiliges Wort sagt uns, dass unsere Nöte uns etwas bringen, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare, alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Und Vater, wir wollen dir heute auf dieser Yumiko bekennen, dass wir selbst nach der Betrachtung dieses Textes in 1. Petrus 1 nur ansatzweise begreifen, was das heißt. Herr, bitte gib uns Gnade bei der Prüfungsvorbereitung und hilf uns, dir zu vertrauen und dir die Treue zu halten, auch im Feuer. Bitte, Herr, tu du dein Werk an uns durch Leiden zur Herrlichkeit wie bei deinem Sohn, in dessen kostbarem Namen wir beten. Amen.